Selbstverwirklichung. Heutzutage vermutlich mehr denn je ein großes Thema für viele Menschen. Um sich selbst verwirklichen zu können, scheint es aber nicht ausreichend, einfach das zu tun, wonach einem gerade der Kopf steht. Man sollte schon erst einmal zu sich selbst gefunden haben, also wissen, wer man ist, wo man herkommt und wo man hingeht im Leben. Zu diesem, zugegeben, ziemlich psychologisch-spirituellen Thema begrüßt sie Leon Bichler aus dem Radio Horeb Studio in München. Da wir ein christlicher Radiosender sind, wollen wir natürlich herausfinden, ob es dazu auch aus spezifisch christlicher Perspektive bedenkenswerte Impulse gibt. Und so wünsche ich Ihnen nun gute Unterhaltung und vor allem geistlichen Gewinn mit dem Vortrag des Beauftragten für Neuevangelisierung und Glaubenskurse in der Erzdiözese Freiburg, Pfarrer Dr. Wilhelm Schäffer, zum Thema Gottes Ruf folgen, der Weg zur christlichen Selbstfindung.
Bücher mit solchen und ähnlichen Titeln gibt's heute ziemlich viele auf dem Büchermarkt. Und sie werden offenbar auch gerne gekauft und gelesen. Das weist hin auf ein Schlagwort, das in unserer heutigen Zeit eine große Anziehungskraft ausübt. Das ist eben dieses Stichwort Selbstverwirklichung. Der moderne Mensch will sich selbst verwirklichen. Das ist ein Schlagwort, das viel missverstanden, auch missbraucht wird, im Sinne eben von Selbstbezogenheit, sich selber durchsetzen, auf Kosten anderer womöglich. Aber das ist eigentlich schon eine Fehldeutung dieser Idee. Im Grunde genommen ist es eine sehr positive Idee. Schon die alten Griechen sagten in ihrer Weisheitsliteratur: Mensch, erkenne dich selbst und werde der du bist. Und heutige Psychologen haben dieses Stichwort Selbstverwirklichung in dem Sinn vertreten, dass sie sagen, in jedem Menschen lebt so etwas wie eben sein Selbst, also sein wahres Wesen, das, was er im tiefsten ist und sein will. Und es ist eine hauptsächliche Lebensaufgabe, dies tatsächlich sich verwirklichen, sich entfalten zu lassen. Also die besten Kräfte in sich zu entfalten und so auch in Einklang mit sich selber zu leben. Wer so leben kann, in Einklang mit sich selber, mit seinem tiefsten Wesen, der ist zufrieden, der findet den Sinn seines Lebens und der fühlt sich auch frei. Wenn man es so betrachtet, ist es eine positive Idee. Und auch eine Idee, die nicht auf Kosten anderer durchgesetzt werden muss. Denn auch menschliche Beziehungen und der Einsatz für ideale Werte, das gehört auch mit zu dieser Entfaltung des wahren Wesens. Denn man kann glücklicherweise nicht bestreiten, dass die Neigung, uns für ein Ideal zu engagieren, auch zu unserem menschlichen Wesen gehört. Glücklicherweise. Nun, ich muss sagen, diese Idee, so in diesem positiven Sinn, hat auch eine gewisse Faszination für mich selber. Und deswegen habe ich mir die Frage gestellt, ob es auch so etwas wie eine christliche Selbstverwirklichung gibt. Was hat denn mein Glaube an Gott und meine Hingabe an ihn zu tun, in welchem Verhältnis steht sie, zu meiner menschlichen Verwirklichung, zu meinem vollen und ganzen Menschsein? Nun, wenn man sich auf einen Weg mit Gott begibt, dann merkt man sehr schnell, dass von Gott etwas ausgeht. Es entsteht so etwas wie eine Partnerschaft mit ihm und von Gott her ergeht ein Ruf an mich. Ja, man kann fast sogar sagen, er hat so etwas wie einen Plan mit mir, er hat etwas vor mit mir. Dieser Plan ist sicher nicht starres, vorher fixiertes, wie so ein Computerprogramm, das nur noch abläuft. Es ist etwas sehr Lebendiges, das immer wieder für Überraschungen gut ist, aber wirklich doch so etwas wie ein Plan für mein Leben, ein Ziel für mein Leben. Ich habe an einem der ersten Abende einmal gesagt, sich für Gott zu entscheiden, Gottes Liebe Antwort zu geben. Das heißt vor allem, ihn zur Mitte des eigenen Lebens werden zu lassen, das eigene kleine Ich, das Ego zurücktreten zu lassen, sodass Gott zur lebendigen Mitte meines Handelns und Denkens wird. Und eben wenn ich das tue, dann spüre ich diesen Ruf Gottes, den Willen Gottes. Gottes Willen zu erfüllen in meinem Leben, das ist sozusagen die praktische Umsetzung dieser Entscheidung für Gott. Mit einem Bild gesagt, damit wechsle ich eine große Entscheidung sozusagen in die kleine Münze des Alltagslebens um. Und dabei spüre ich, dass eine Linie in mein Leben kommt, dass ich einen Weg mit Gott gehe. Ja, mehr noch, ich werde auch zum Dienst gerufen. Gott hat seine Pläne nicht nur mit mir selber, er hat sie auch mit der ganzen Menschheit. Pläne des Heils, eine bessere Zukunft für die Menschheit, ein ewiges Ziel sogar. Diese Pläne aber will er nicht einfach ohne uns und an uns vorbei verwirklichen, sondern mit uns Menschen und durch die Menschen, die sich ihm zur Verfügung stellen. So bin ich also auch in eine Aufgabe hinein, in einen Dienst gerufen. Das hat etwas Faszinierendes an sich, denn dadurch bekommt mein Leben einen großen Sinn. Und man kann wirklich sagen, die Hingabe an so ein großes Ideal, das ist auch Sinnerfüllung menschlicher Freiheit. Aber es ist auch etwas, wo gerade der moderne Mensch ein bisschen ein Unbehagen bekommen kann. Das wird manchmal auch noch dadurch verstärkt, dass man den Willen Gottes, diesen Ruf Gottes sehr schroff entgegensetzt der eigenen Selbstfindung. Dass man sagt, ja, wenn du Gottes Willen erfüllen willst, wenn du Gott folgen willst, dann musst du vor allem deinen eigenen Willen aufgeben und dem Willen Gottes Vorrang geben. Das ist ein bisschen plakativ einander gegenübergestellt und viele moderne Menschen bekommen da Angst um ihre eigene Freiheit. Nichts ist dem Menschen von heute so heilig wie seine Freiheit. Und er bekommt ein leichtes Gefühl, auch fremdbestimmt zu werden, dem Willen eines anderen zu folgen, einen Plan zu verwirklichen, den jemand anderer für mich gemacht hat. Ja, wo bleibt da ich? Was wird aus meiner Selbstverwirklichung, aus meiner Selbsterfüllung? Was wird aus mir? Das ist sicher ein typisches Problem des modernen Menschen. Aber ich empfinde das selber auch als Anfrage, denn ich bin mir dessen bewusst, dass eine Religiosität, die die Menschen einschränkt, auch ein Grund geworden ist für die Abkehr vieler Menschen vom Glauben. Ich denke, dass das bereits ein Missverständnis des Glaubens ist, aber diese Ängste sind da. Deswegen möchte ich zuerst, bevor ich zu den mehr praktischen Fragen übergehe, hier eine grundsätzliche Klärung versuchen. Diese Klärung wird man natürlich nicht finden, wenn man sich sozusagen zurücklehnt und zum lieben Gott sagt, na, jetzt zeig mal, lieber Gott, was du mir für meine Selbstverwirklichung zu bieten hast. Diese Weise wird man nie eine Antwort finden. Es ist schon ein Stück Umkehr, Hinkehr zu Gott, wenn ich versuche, den ganzen Zusammenhang einmal von innen heraus zu betrachten, aus der Logik des Glaubens heraus. Verstehen werde ich es erst, wenn überhaupt schon einmal so etwas wie eine Beziehung zu Gott entstanden ist. Und die hat ihren Anfang in Gott selber, in Gottes Liebe selber. Die entsteht in mir, ich merke, eine Nähe zu Gott und auch die Faszination, die von Gott ausgeht. Und da ist es zunächst einmal ein bisschen ähnlich wie in einer tiefen menschlichen Beziehung. Wenn etwa jemand eine Ehe eingeht, dann ist es auch ganz klar, dass sein Leben ein Stück weit anfängt, um seinen Partner, seine Partnerin zu kreisen. Dass er eben nicht mehr einfach nur für sich selber lebt, sondern für diesen anderen Menschen, den er liebt. Je tiefer die Liebe ist, desto ausgeprägter ist das. Und wenn man sich selber geliebt fühlt, dann fällt es einem eigentlich auch nicht so schwer, sich selber zu vergessen und auf den anderen hinzuleben. Denn man weiß, das beruht auf Gegenseitigkeit, da kommt auch etwas zurück. Gerade in einer tiefen Liebe kann ich mich vergessen und einem anderen mein Leben schenken, mein Denken und Handeln um ihn kreisen lassen. Und das gilt natürlich in einem noch viel stärkeren Maße Gott gegenüber. Wenn ich Gottes Liebe entdeckt und erkannt habe, wird es ganz ähnlich. Diese Faszination veranlasst mich dazu, mich selber zu vergessen und Gott in die Mitte zu stellen. Gott gehört dann einfach zu meinem Leben dazu. Und dabei entdecke ich auch, dass es für den Menschen wichtig ist, dass er eine Beziehung zu Gott findet, zur Transzendenz, zu der Wirklichkeit, die größer ist als er. Ohne Gott bin ich sozusagen in meinen menschlichen Grenzen gefangen. Der Mensch wird erst ganz Mensch, wenn er auch eine Beziehung zu dem findet, der ihn geschaffen hat, der größer ist als er, eben zu Gott. Das entdecken nebenbei bemerkt inzwischen sogar jene humanistischen Psychologen, die dieses Stichwort Selbstverwirklichung aufgebracht haben. Sie kamen zunächst eigentlich von ganz unreligiösen Ansätzen her und merkten dann, dass es irgendwas Größeres über den Menschen geben muss und dass der Mensch Beziehung dazu finden muss, wenn er überhaupt ganz Mensch sein soll. Erst recht natürlich, wenn ich wirklich eine Beziehung, eine persönliche Beziehung zu Gott gefunden habe, seine Liebe erkannt habe, dann gehört er einfach zu meinem Leben. Und es ist ja eigentlich so, wenn Gott wirklich die Liebe ist, wenn er mich liebt, dann wird er sicher nichts mit mir vorhaben, was mir schadet. Es kann sein, dass er mich sehr herausfordert, aber er wird letzten Endes das Beste für mich wollen. Also dieses Vertrauen darf ich auf jeden Fall haben. Und dann steht Gott mir ja auch nicht nur gegenüber wie ein anderer Mensch, sondern ich merke, er ist auch in mir. Diese Stimme des Heiligen Geistes, dieser Ruf, dieser Anruf des Heiligen Geistes, den wir das letzte Mal bedacht haben, das ist etwas, was auch in mir selber aufsteigt, was sehr nah dran ist, auch an meinen eigenen Kräften und Strebungen. Ja, ich kann sogar sagen, das, was mein wahres Wesen ist, mein Selbst, das kommt ja von niemand anderem her, als von diesem Gott selber. Er ist ja auch mein Schöpfer. Er hat mich ja ins Dasein gerufen. Darf ich nicht davon ausgehen, dass er das, was er als Plan und als Ziel für mich hat, mir schon von vornherein irgendwie ins Herz gelegt hat, dass er mich daraufhin schon geschaffen hat. Gott wird ja nicht in einen Widerspruch mit sich selber geraten und mich ganz woanders hin führen wollen, als ich sozusagen von meiner Veranlagung her vorbereitet bin. Das muss ja irgendwie auch in einem Einklang stehen. Ich darf also im Grunde das Vertrauen haben, dass Gott mich nirgendwo anders hinführen wird, als zu dem, was auch mein eigenes Wesen verwirklicht. Das ist zunächst einmal eine Vertrauenssache, denn was Gott an mich heranträgt, sind natürlich oft auch große Herausforderungen, die mich über meine Grenzen hinausführen. Das ist wohl auch wichtig, denn sonst würde ich in meinen Grenzen stecken bleiben. Der Mensch neigt ja zur Bequemlichkeit und es ist ja auch so, wer jemals versucht hat, wirklich sein wahres Wesen zu erkennen und zu verwirklichen, der weiß, dass das gar nicht so leicht ist. Wie viel Selbsttäuschungen sitzen wir Menschen oft auf. Selbstverwirklichung in diesem positiven Sinn ist eine schwierige und anspruchsvolle, mühsame Sache, wenn man es ernst nimmt. Das ist nicht Leben nach Lust und Laune. So hat noch nie jemand sich selbst verwirklicht. Da sind die meisten Menschen nur in eine große Leere hineingelaufen. Nein, das ist eine mühsame Sache. Und vielleicht kann ich mich verirren dabei. Kann ich mich nicht dem anvertrauen, der mich besser kennt als ich mich selber? Nämlich meinem Schöpfer. Der mich geschaffen hat, kennt mich bis auf den Grund, besser als ich mich selber kenne. Wenn ich mich ihm und seiner Führung und seinen Herausforderungen anvertraue, darf ich eigentlich erwarten, dass mich das genau zu meinem Ziel führt. Wie gesagt, das ist erst einmal eine Sache des Vertrauens zu Gott. Immerhin, es ist eine Einsicht, die auch Menschen, Weisheitslehrer etwa, gewonnen haben, die jetzt nicht unbedingt Christen waren, dass in jedem Menschen so etwas lebt wie seine Zielgestalt, das, worauf er zugeht. Der christliche Mystiker aus dem Mittelalter, Angelo Silesius, hat es sehr schön in dieses Gedicht gefasst. In jedem ist ein Bild des, der er werden soll. Solange das nicht ist, ist nicht sein Friede voll. Jeder von uns ist erst einmal im Werden und unvollkommen. Wir gehen auf ein Ziel zu, auf eine Zielgestalt, möchte ich es mal nennen, was ich werden kann und werden soll. Und das muss ich erst suchen und finden. Ich darf mich von Gott begleiten lassen, von Gott rufen, von Gott führen lassen auf dem Weg dorthin. Was ist der Unterschied zwischen dieser christlichen Art der Selbstverwirklichung und einer vielleicht nicht christlichen, humanistischen? Mir scheint jetzt mal von meiner eigenen Erfahrung her gesagt, es vor allem der folgende zu sein, dass ich mich mehr von außen her rufen lasse. Der Humanist wird mir in sich hineinschauen und sagen, was entspricht mir? Was möchte ich denn? Was will ich denn? Und das zu verwirklichen versuchen. Als Christ schaue ich mehr, wozu werde ich gerufen? Was ist zum Beispiel das Gebot der Stunde? Oder der Impuls des Heiligen Geistes, die innere Stimme? Was sagt sie zu mir? Wozu ruft mich Gott? Ich schaue also mehr von mir weg auf einen anderen hin, weil da eben diese Vertrauensbeziehung zu Gott ist. Das scheint mir der entscheidende Unterschied zu sein, der mich selber oft einmal über meine Grenzen hinausgeführt hat. Und ich kann eigentlich diese Erfahrung schon bestätigen, dass es so ist, dass vieles, was ich selber als Entfaltung meiner Persönlichkeit erlebt habe, aus dem Glauben herauswuchs. Und gerade daraus, dass ich mich auch von Gott habe in Anspruch nehmen lassen. Natürlich geht das nicht so ganz glatt auf. Es gibt auch Dinge, die kann ich da nicht einfach so verrechnen. Und manchmal empfindet man das, was Gott einem abfordert, schon auch als Opfer. Oder zumindest als große Selbstüberwindung. Es gibt da auch Dinge, die ich noch nicht einordnen kann, welchen Sinn die mal haben werden. Das werde ich wohl am Ende meines Lebens mal erkennen. Einstweilen ist es eine Sache des Vertrauens, dass Gott mir auch das zum Guten wird gereichen lassen. So diese Spannung, dieser Widerspruch zwischen meinem Eigenwillen und dem Willen Gottes, der löst sich da ein bisschen auf. In meinem tiefsten Wesen ist das eigentlich identisch. Aber natürlich erfährt man den Widerspruch manchmal. Nämlich immer dann, wenn ich an mir selber hängen bleibe. Wenn ich an meinem Oberflächen-Ich hängen bleibe. Oder an meinem alten Menschen, wie man das auch mit biblischen Worten nennen kann. Dann empfinde ich Gottes Ruf als Kontrast dazu, als Herausforderung. Aber genau diese Herausforderung ist ja heilsam. Die holt mich aus meiner Bequemlichkeit, aus meiner Selbstbezogenheit heraus und lässt mich wieder in größeren Dimensionen leben. So viel mal einfach zu einer grundsätzlichen Frage. Es schien mir wichtig, das zu klären, weil viele Menschen sich heute mit diesen Fragen herumschlagen und ich mich selber damit auch sehr auseinandergesetzt habe. Die christliche Selbstverwirklichung besteht im Grunde in nichts anderem, als diesem Ruf zu folgen, diesem Plan zu folgen, den Gott mir zeigt für mein Leben. Gottes Willen im Alltag zu erfüllen, im Alltag ebenso wie in den großen Lebensentscheidungen. Darum geht es.
Gottes Ruf folgen. Der Weg zur christlichen Selbstfindung. Mit diesem Vortrag von dem Beauftragten für Neuevangelisierung und Glaubenskurse in der Erzdiözese Freiburg. Pfarrer Dr. Wilhelm Schäffer, geht es jetzt im Kurs Null auf Radio Horeb weiter.
Jetzt als nächstes die Frage, wie erkenne ich denn eigentlich den Willen Gottes, dieser Ruf Gottes, wie ergeht er eigentlich an mich? Ich denke, da muss man erst einmal richtig verstehen, was Wille Gottes eigentlich meint. Es ist vielleicht schon ein bisschen deutlich geworden, dass ich damit nicht einfach so etwas Schicksalhaftes meine, in das ich mich einfach nur ergeben muss, so sagt man manchmal. In den Willen Gottes müsse man sich ergeben. Das mag in bestimmten Situationen richtig sein. Aber so wie ich es hier verstehe, ist der Wille Gottes eher ein Ruf, der an mich ergeht. Also etwas Lebendiges und auch etwas sehr Persönliches und etwas, worauf ich eine Antwort geben muss, wo ich also auch in meiner Freiheit und in meinen besten Kräften angesprochen bin. Es geht also gar nicht um eine Art Schicksalsergebenheit, sondern um etwas höchst Aktives und Lebendiges. Und um etwas ziemlich Persönliches. Der Wille Gottes hat sicher auch etwas zu tun mit den Geboten, 10 Gebote etwa oder das Liebesgebot. Da ist Wille Gottes drin, in verallgemeinerter Form zum Ausdruck gebracht. Aber es ist ja so, das Leben ist viel komplizierter als jedes Gebot, das sie einfangen könnte. Und dazu kommt noch, dass die 10 Gebote ja eigentlich mehr die Grenzen gegen das Böse abstecken, also was sicher nicht Wille Gottes ist. Aber dazwischen ist ja ein großer Freiraum der Gestaltung. Um da eine Orientierung zu finden, muss ich noch tiefer hineinhören. Da muss ich einen viel persönlicheren Ruf vernehmen. So ist der Wille Gottes also etwas, was mich anspricht, ganz persönlich, in konkreten Lebenssituationen. Erkennen kann ich ihn eigentlich nur, wenn es mir gelingt, auch gut im gegenwärtigen Augenblick zu leben. Das ist auch eine hohe Lebenskunst. Das machen sich wenige Menschen bewusst, dass uns ja eigentlich nur die Gegenwart gehört. Dieses Nu des Augenblicks, das so schnell vergeht, das ist eigentlich mein ganzes Leben. Jetzt lebe ich. Die Vergangenheit ist schon vorbei. Die kann ich nicht mehr verändern. Und wenn ich zu sehr an der Vergangenheit hängen bleibe, dann verliere ich die Gegenwart darüber. Die Zukunft ist auch noch nicht da. Da kann ich zwar versuchen, von der Gegenwart her zu gestalten, aber das, was ich nicht jetzt tun kann, kann ich gar nicht tun. Ich muss warten, bis die Stunde gekommen ist, wo ich etwas dafür tun kann. Also wenn ich mich zu sehr in die Zukunft hineinträume oder auch von Ängsten vor der Zukunft beherrschen lasse, verliere ich auch mein Leben. Die große Weisheit ist, im gegenwärtigen Augenblick zu leben, gesammelt in der Gegenwart. Dann lebe ich intensiv und von da aus kann ich natürlich handeln und auch die Zukunft gestalten. Und diese Gegenwart, das kann auch für mich zum Heute Gottes werden. Aus der Situation heraus spricht mich Gott an. Das Gebot der Stunde ist oft das, was Gott will. Das können meine alltäglichen Pflichten sein, das können aber auch überraschende Dinge sein. Gerade die überraschenden Dinge enthalten oft einen ganz konkreten Anruf Gottes. Da ist man dann oft geneigt zu sagen, oh je, was kommt mir jetzt da wieder dazwischen? Ein entscheidender Schritt wäre, wie der leider früh verstorbene Bischof Klaus Hämmerle es immer gern ausgedrückt hat, vom oh je zum aha. Also zu merken, halte mal, was mir da in die Quere kommt. Das könnte ja ein Anruf Gottes sein, der mich auf ein neues Gleis setzen will, der mich zu einem etwas Neuem rufen will. Also brauche ich eine gewisse Verfügbarkeit. Ich muss auch bereit sein, ehrlich nach dem Willen Gottes zu fragen. Manche sagen, wo soll ich wissen, was der Wille Gottes ist? Da spricht keine Himmelsstimme zu mir, die mir das sagt. Woher soll ich das eigentlich wissen? Nun, meine eigene Erfahrung ist eher die, wenn ich ehrlichen Herzens danach frage, dann kriege ich es in den Alltagssituationen meistens auch raus. Oft genügt schon der gesunde Menschenverstand dafür. Wenn man eine Situation einfach einmal versucht, mit den Augen des Glaubens zu sehen, dann findet man meistens einigermaßen heraus, was hier und jetzt wahrscheinlich der Wille Gottes ist. Gott verbirgt sich nicht, er versteckt sich nicht vor uns. Es ist eher unsere eigene Blindheit und unser eigener Egoismus, der uns da oft im Wege steht. Natürlich sind nicht alle Situationen so klar. Vor allem bei den großen Entscheidungen, da braucht man oft eine Menge Geduld. Die haben so ihre Stunde, bis sie gereift sind, bis die richtige Stunde da ist. Und solange man sich nicht wirklich im Klaren ist, soll man auch keine voreiligen Entscheidungen treffen. Das gilt auch aus der Perspektive des Glaubens. Erst wenn ich erleuchtet worden bin, darum kann ich mich natürlich mühen, im Gebet, im Gespräch mit anderen, aber erst wenn ich das klar sehe, dann weiß ich auch, was Gottes Wille ist, dann kann ich auch die Entscheidung treffen und danach handeln. Aber wie gesagt, für die alltäglichen Situationen ist es eigentlich meine Erfahrung, dass man den Willen Gottes gar nicht so schwer herauszufinden ist. Ein paar weitere Hilfen, den Willen Gottes zu erkennen, habe ich mit dieser Zeichnung einmal zusammenzustellen versucht. Und zwar unter dem Bild eines Weges. Ich suche nach meinem Weg, den Gott mir zeigen will. Und für einen Wanderer sind nun verschiedene Dinge da ganz nützlich. Zum Beispiel ein Kompass. Ein Kompass, die Kompassnadel deutet immer in Richtung Norden. Es gibt also einen festen Orientierungspunkt. Und so gibt es auch eine Art inneren Kompass. Dieser innere Kompass ist der Heilige Geist. Es ist eben diese leise innere Stimme des Heiligen Geistes. Und ihre hauptsächliche Wirkung ist eigentlich zunächst einmal nur, mich überhaupt auf Gott auszurichten. Dass ich jede Situation mit den Augen des Glaubens sehen kann. Dass ich vielleicht mal frage, was würde Jesus jetzt an meiner Stelle tun? Oder was ist eben von Gott her gesehen jetzt richtig und wichtig und vordringlich? Ich werde dann erleuchtet. Es ist klar, wenn der Wille Gottes ein so persönlicher Ruf ist, dann kann man das jetzt nicht in allgemeinen Regeln ausdrücken. Im Grunde kann nur ein Mensch selber am Ende wissen, was Gott jetzt von ihm will. Durch diese innere Erleuchtung. Das ist das, was mir noch am ehesten Sicherheit gibt, wenn ich so innerlich klar sehe und diese Orientierung auf Gott da ist, die Stimme des Heiligen Geistes. Für die wird man empfänglicher, wenn man ein geistliches Leben führt, also gewohnt ist etwa zu beten und auch etwas die Stille zu suchen und in die Heilige Schrift hineinzuhorchen, auch Gespräche zu führen, sich auszutauschen über den Glauben, dann bekommt man so ein bisschen eine Sensibilität, ein Gespür für, naja, möchte man sagen, die Art und Weise, wie Gott denkt. Also wie der Heilige Geist sich auch bemerkbar macht. Man spürt es dann auch deutlicher. Das Zweite, was für einen Wanderer nützlich ist, ist ein Wegweiser, der die Richtung angibt. Da geht's hin. Und auf diesem Wegweiser hier steht auch was drauf, nämlich die größere Liebe. Also wenn es überhaupt irgendeinen allgemeinen Maßstab gibt, nach dem man einschätzen kann, was wohl der Wille Gottes ist, dann scheint es mir der zu sein. Gottes Wesen ist die Liebe. Also hat auch der Wille Gottes immer etwas mit der Liebe zu tun. Dass mehr Liebe entsteht unter den Menschen, mehr Wärme, mehr Verstehen, mehr aufeinander zugehen, mehr Beziehung unter den Menschen, das entspricht immer dem Willen Gottes. Und so kann ich in einer konkreten Situation einfach fragen, was verwirklicht hier jetzt am meisten die Liebe? Was entspricht der größeren Liebe? Da kann ich davon ausgehen, dass das der Wille Gottes ist. Da kann ich eigentlich kaum fehlgehen dabei. Wenn ich ehrlich frage und bereit bin, mich auch dafür in Anspruch nehmen zu lassen. Also wenn ich etwas für einen Menschen tun kann, wenn ich anderen das Leben leichter machen kann, ihnen eine Freude machen kann, das entspricht immer dem Willen Gottes. Ich denke, es hat auch einen Einfluss auf die Art und Weise, wie ich handle. Nicht nur, was ich tue, sondern auch, wie ich es tue. Oft muss ich bestimmte Dinge einfach tun. Die sind meine Pflichten, das ist meine Arbeit zum Beispiel. Da ist ganz klar, das muss ich tun. Selbst wenn ich nicht nach dem Willen Gottes frage, müsste ich das tun. Aber ich kann es auf sehr verschiedene Weise tun. Ich kann mich mürrisch und widerwillig über meine Arbeit hocken und dann vergifte ich sie eigentlich innerlich. Ich kann mich auch dran setzen und mir sagen, gut, was ich jetzt tue, und mag es noch so banal sein, ich tue es aus Liebe zu Gott und um den Willen Gottes zu erfüllen und aus Liebe zu den Menschen, denen das zugute kommt. Meistens hat ja das, was man tut, auch irgendwie mit anderen Menschen zu tun. Das ist, wenn man ganz allein etwas tut oder vorbereitet. Es ist ja dann doch immer irgendwie für andere auch mit. Und ich kann an sie denken, ich kann für sie beten, ich kann Liebe hineinlegen. Positive Gedanken, positive Einstellung. So rufe ich sicher auch den Segen Gottes auf das herab, was ich tue. Also die Einstellung auch hat etwas mit dieser größeren Liebe zu tun. Und ich denke, es geht manchmal bis hin in die Freizeitgestaltung. Aber für mich selber war das manchmal eine ganz konkrete Entscheidung für den Willen Gottes, meine Freizeit nicht einfach nur ganz allein für mich zu verbringen, so im Alleingang das zu tun, wo ich glaube, das tut mir halt jetzt gut oder das gefällt mir jetzt, sondern es mit anderen zu tun. Deswegen ist es trotzdem Freizeit geblieben und wir haben uns erholt oder irgendetwas zur Unterhaltung getan, aber eben mit anderen. Das Miteinander und Füreinander, das ist meistens näher am Willen Gottes. Es ist oft erstmal ein Schritt aus meinem Schneckenhaus heraus, aber es ist oft dann auch, das zeigt sich dann, die größere innere Erfüllung. Auch das hat etwas mit dem Maßstab der größeren Liebe zu tun. Es ist ja noch etwas zu sehen, ein anderer Mensch, der in Richtung des Weges deutet, ein Wegbegleiter. Und er soll darauf hinweisen, dass wir unseren Weg mit Gott nie ganz allein gehen. Das ist nicht nur eine Sache für mich allein, sondern ich gehe mit anderen. Und auch um den Willen Gottes herauszufinden, ist es oft hilfreich, mit anderen darüber zu sprechen. Mit einem Begleiter, einer Vertrauensperson, vielleicht einem Seelsorger, einem geistlichen Begleiter. Muss nicht unbedingt ein Seelsorger sein. Kann auch sonst eine Vertrauensperson sein, von der ich weiß, dieser Mensch geht auch seinen Weg mit Gott und dem traue ich eine gewisse Sensibilität für den Willen Gottes zu. Jetzt muss dieser andere Mensch keineswegs Autorität über mich ausüben. So sehe ich es auch selber nicht, wenn jemand zu mir als Seelsorger kommt, um sich Rat zu holen. Wichtiger ist mir, dass ein Mensch sich erst einmal aussprechen kann, und im Spiegel des Gesprächs klären sich oft schon viele Dinge. Es ist ganz erstaunlich, welche Kraft da drin liegt, wenn man sich mal aussprechen kann und so im sich aussprechen auch die Dinge nochmal neu sehen lernt. Im Grunde genommen muss ja jemand selber sich darüber klar werden, was Gottes Wille für ihn ist. Denn er selber muss es dann tun. Es ist sein Leben. Ich kann mir nicht anmaßen, über sein Leben zu bestimmen. Aber ich kann versuchen, ihm zu helfen, es herauszufinden. Etwa durch gezielte Nachfragen, durch Vorschläge, kann man es so sehen, kann man es so sehen. Aber ich muss ihn natürlich auch immer freilassen. So versuche ich es selber jedenfalls, wenn ich selber als Seelsorger und Ratgeber tätig bin. Und auch umgekehrt, wenn ich jemanden um Rat frage, erwarte ich nicht, dass er mir eine fertige Lösung hat. Sondern ich möchte mich mit ihm aussprechen. Und im brüderlichen Gespräch miteinander, im geschwisterlichen Gespräch, wird man erleuchtet. Wenn dann so eine Atmosphäre der Einmütigkeit entsteht. Manchmal ist das plötzlich da, wenn man sich lange gemüht hat. Das kann auch in einer Gruppe geschehen. Manchmal bespreche ich mich nicht nur mit einem Einzelnen, sondern mit einer ganzen Gruppe. Da kann es dann auch geschehen, dass plötzlich nach langem Mühen so eine Stimmung der Einmütigkeit entsteht. Jetzt haben wir es so. Das ist das Gefühl, wo alle einverstanden sind und alle das Gefühl haben, jetzt haben wir es rausgefunden. Das ist das Richtige. Und diese Einheit im Geiste scheint mir eines der sichersten Anzeichen dafür zu sein, dass jetzt der Heilige Geist gesprochen hat. Darauf kann man sich in der Regel sehr verlassen. Und ich habe eigentlich gute Erfahrungen damit gemacht, darauf zu bauen. Vielleicht kann ich an dieser Stelle ein Beispiel erzählen, wie so etwas, so ein Entscheidungsprozess vor sich gehen kann. Das ist jetzt nicht sehr Alltägliches, sondern es war eine der sicher wichtigsten Weichenstellungen in meinem Leben, nämlich der Weg, wie ich in diese Aufgabe hineingekommen bin, die ich jetzt ausfülle. Also die Glaubenskursarbeit, der Einsatz für Gemeindeerneuerung und Glaubenserneuerung in unserer Diözese. Das war ja nicht von vornherein so mein Auftrag, sondern ich hatte einen ganz anderen Auftrag, so wenn ich jetzt 7 Jahre zurückgehe. Ich war damals in München an der Universität und hatte den Auftrag, die wissenschaftliche Laufbahn einzuschlagen. Aber bereits eine wissenschaftliche Arbeit angefangen, mit der ich die Lehrbefugnis an der Universität erwerben konnte. Das war eigentlich so der vorgesehene Weg, auch von der Diözese her. Und wenn das so geblieben wäre und sich da nichts geändert hätte, säße ich vielleicht heute auf irgendeinem Lehrstuhl als Professor für Theologie. Nun ist aber in dieser Zeit etwas geschehen. 2 Dinge eigentlich. Das eine war, diesen Glaubenskurs, den wir jetzt miteinander erleben, den gab es damals schon. Den hatte ich schon einige Jahre zuvor entworfen und so in meiner Tätigkeit als Studentenpfarrer vorher verschiedentlich eingesetzt, aber so mehr eben in meinem Arbeitsbereich, ohne besonderen Auftrag. Habe recht gute Erfahrungen damit gemacht. Und als ich nach München kam, da wussten einige Pfarrer dort davon, dass ich so etwas entworfen hatte. Und dann kam eine ganze Reihe Anfragen. Hältst du uns nicht zu einem Glaubenskurs in der Pfarrei? Einige habe ich gehalten, einige andere Anfragen musste ich ablehnen, weil ich sonst nicht mehr zum Studieren gekommen wäre. Das war also ein Konflikt. Da war die Anfrage und auch die gute Erfahrung damit, aber auch der Auftrag zu studieren. Und ich habe selber gemerkt, so anstrengend das oft ist, so einen Glaubenskurs zu halten, irgendwie entspricht das mir. Es ist vielleicht auch eine Gabe, aber ich fühle mich da auch identisch mit mir. Das ist etwas, wozu ich auch eine Neigung habe. Mehr als zur Wissenschaft. Obwohl mir das immer gelegen hat und ich nie große Schwierigkeiten mit hatte, doch auch eine gewisse Unzufriedenheit damit gemerkt, mich hauptsächlich mit Büchern zu beschäftigen. Der Umgang mit Menschen war da eben doch interessanter. Nun, ich habe darüber nachgedacht, was mache ich jetzt? Und habe es dann eines schönen Tages meinen Mitbrüdern erzählt. Ich habe dort in einer Priestergemeinschaft gewohnt und wir haben immer wieder über unsere persönlichen Dinge auch miteinander gesprochen und die Mitbrüder hörten sich das an und dann sagten sie ziemlich schnell, ja, sprich doch mal mit einem Bischof darüber. Auf die Idee war ich selber gar nicht gekommen, aber als sie es mal gesagt hatten, war es eigentlich ganz einleuchtend. Also entweder ich gehe jetzt einfach den Weg weiter, wie es programmiert war. Wenn sich aber etwas ändern soll, dann muss ich mit dem Bischof drüber reden. Denn der entscheidet letzten Endes und ihn geht's ja an. Das andere, was passiert war und was mich eben bewogen hat, dann tatsächlich mich mit Erzbischof Sayer in Verbindung zu setzen, das geschah hier in unserer Diözese. Sie erinnern sich wahrscheinlich, dass vor einigen Jahren das Stichwort Evangelisierung in aller Munde war. Es gab auch Hirtenbriefe des Bischofs dazu. Und ich habe das so mitverfolgt. Und weil es gerade in meiner Heimatdiözese geschah, hat mich das doch sehr angesprochen. Ich habe gespürt, da ist etwas im Aufbrechen. etwas, was auch meinen eigenen Vorstellungen über den künftigen Weg der Kirche und der Gemeinden entspricht. Hatte den Eindruck, man hat etwas Richtiges erkannt, dass die Zukunft nur gewonnen wird, wenn wir uns neu auf das Evangelium besinnen. Aber ich hatte auch den Eindruck, kaum jemand weiß so recht einen Weg, wie man es anpacken kann. Und dann schien mir, dass das mein Glaubenskurs vielleicht ein Beitrag dazu sein könnte. Und damit habe ich mich eben dann an Erzbischof Sayer gewandt, habe ihm einen langen Brief geschrieben, ihm die Sachlage erklärt und ihn um ein Gespräch gebeten. Es ging nicht lange, bekam ich einen Brief zurück und einen Gesprächstermin. Ich bin also nach Freiburg gefahren und habe mit dem Erzbischof gesprochen. Und ich muss sagen, es war wirklich ein sehr brüderliches Gespräch. Ich hatte den Eindruck, dass der Bischof sehr genau verstanden hat, was ich wollte. Ich habe auch versucht, deutlich zu machen, dass ich jetzt nicht mit einer Idee hier komme, die ich durchdrücken will, sondern ich habe ihm auch deutlich gesagt, meine Neigung ginge schon in eine solche Aufgabe, mehr praktischer Art in der Diözese für die Glaubenserneuerung und Evangelisierung. Ich glaube auch einen Weg und ein Modell dafür zu haben. Aber ich lege ihm die Entscheidung wieder in die Hand. Wenn er sagt, ich soll weiter studieren, dann werde ich weiter studieren. Natürlich werde ich diese Fragen weiter im Blick behalten, aber dann eben über die Wissenschaft. Wenn er aber sagt, ich soll in die Diözese zurückkommen, dann tue ich das gern und habe auch deutlich gemacht, dass das meiner Neigung entsprechen würde. Es war mir wichtig, ihn freizulassen in seiner Entscheidung. Und habe auch gesagt, es ist für mich eine Frage nach dem Willen Gottes. Und habe ihn gebeten, es auch so zu bedenken, auch mit seinen Mitarbeitern so zu bedenken, dass wirklich der Wille Gottes herauskommen kann. Und so haben wir uns dann verabschiedet. Und dann ist lange Zeit vergangen, wo sich nichts gerührt hat. Und ich gestehe, dass ich in der Zeit ein bisschen kleingläubig geworden bin und es dem Bischof gar nicht mehr so recht zugetraut habe, dass er so ein Experiment wagen wird, gerade in Zeiten des Priestermangels, jemanden da freizustellen für eine neue Aufgabe, von der man nicht weiß, was rauskommen wird. Aber plötzlich ging es dann sehr schnell. Ich wurde noch einmal nach Freiburg gerufen und da war es also schon aus dem Reißbrettstadium heraus. Und es war klar, dass ich im geistlichen Zentrum sozusagen stationär arbeiten soll und teilweise zunächst einmal freigestellt bin für eine solche Glaubenserneuerungsarbeit in der Diözese. So ist es also Wirklichkeit geworden und ich kann heute im Rückblick sagen, dass es sicher eine Entscheidung aus dem Willen Gottes heraus war, denn es trägt auch eine Menge Früchte und ich bin eigentlich sehr zufrieden mit den Entwicklungen, die seitdem gegangen sind. Es hat auch Kreise gezogen, auch andere haben die Idee übernommen. Ich denke schon, dass wir den Willen Gottes gefunden und erfüllt haben. Der Prozess dorthin zeigt ein bisschen, was alles eine Rolle spielt. Dass ich meine Mitbrüder um Rat gefragt habe, dass ich es auch im Gebet habe ich auch immer wieder versucht, es abzuklären, aber auch, dass ich in diesem Fall, wo es ja um eine kirchliche Angelegenheit ging, auch die Kirche gehört habe in Gestalt des Bischofs, aber auch, dass ich auf mein eigenes Herz gehört habe. Und das ist nicht ganz unwichtig. Denn wenn ich am Anfang gesagt habe, dass im Tiefsten die Verwirklichung unseres wahren Wesens und der Plan Gottes für uns identisch sind, das, was mein Schöpfer in mich hineingelegt hat, das will sich eben auch verwirklichen. Und Gottes Ruf geht in diese Richtung. Dann ist es durchaus angebracht, auch darauf zu horchen, was entspricht mir zutiefst? Was ist mein wahres Wesen? Wohin habe ich im tiefsten Herzen eine Neigung? Nicht an der Oberfläche nach Lust und Laune. Nicht das zählt, sondern in einer großen Tiefe. Und da hatte ich schon ein recht deutliches Gespür, dass es in diese Richtung geht. Deswegen das Hören auf das eigene Herz hat auch eine große Bedeutung, um den Willen Gottes herauszufinden. Nicht ohne Grund spricht einer der klassischen Meister des geistlichen Lebens und auch der geistlichen Unterscheidung, nämlich der heilige Ignatius von Loyola, der ein großer Menschenkenner war und sehr erfahren in der geistlichen Unterscheidung und Entscheidung, spricht davon, dass man, wenn man eine Entscheidung zu treffen hat, auch darauf achten soll, wo man Trost empfindet. Bei welcher Möglichkeit, wenn man sich das vorstellt, ich schlage diesen Weg ein, empfinde ich Trost. Mit Trost meint er, ist nicht so ein billiges Gefühl, jetzt so getröstet zu sein, sondern diese tiefe innere Übereinstimmung, dieses Gefühl, so ist es richtig. Da bin ich in Einklang mit mir und mit Gott. Der innere Friede. Und er spricht in dem Zusammenhang sogar von der Gabe der Tränen. Auch hier nicht eine Sentimentalität, sondern wenn ich zutiefst betroffen bin, das kommt manchmal vor, wenn man vor einer Entscheidung steht und dann in eine bestimmte Richtung sich entscheidet, dass eine tiefe Betroffenheit entsteht, verbunden mit diesem Gefühl, ja, das ist das einzig Wahre. Das ist vielleicht die schwierigere Entscheidung, aber im innersten Herzen spüre ich und bin auch sehr betroffen, ja sogar aufgewühlt, vielleicht bis zu Tränen gerührt dabei, so ist es richtig. Das will Gott und das ist auch für mich richtig. Wenn man es nebenbei bemerkt, kann dieses Hören auf das eigene Herz auch einmal helfen, sich nicht allzu schnell zu etwas verleiten zu lassen, was gar nicht der Wille Gottes ist. Also sich zum Beispiel von einem gewissen Pflichtgefühl manipulieren zu lassen oder von den Erwartungen anderer, da vielleicht noch viel mehr. Nicht alles, was andere von mir erwarten, ist deswegen gleich der Wille Gottes. Es muss schon auch geprüft werden. Und ein Maßstab ist auch, ob ich spüre, das entspricht mir auch. Auch für die Berufs- und Berufungsfindung ist das eine wichtige Sache. Also wenn jemand, wenn junge Menschen sich damit herumschlagen, ja, welchen Beruf soll ich ergreifen? Und wenn jemand vielleicht gerne an einen geistlichen Beruf denkt, Priester, Ordensberuf oder ähnliches, dann ist das auch ein Maßstab. Finde ich diese innere Klarheit, diese Übereinstimmung mit mir selbst dabei? Das mag mir immer noch als ein sehr, sehr schwieriger Weg erscheinen. So war das auch, als ich mich entschloss, Priester zu werden. Aber es war dieses Gefühl einer inneren Übereinstimmung da, dass das der richtige Weg ist und alles andere eigentlich irgendwie doch für mich selber, für mich persönlich dahinter zurückbleibt. Das ist eine sehr persönliche Entscheidung immer, aber man kann es auch daran spüren, dass es mir entspricht. Welche Erfahrungen macht man nun, wenn man sich so vom Willen Gottes führen lässt? Wie geht das im Lebensprozess weiter? Was gab es für Früchte auch? Nun, eine Erfahrung, die man macht, ist, dass der Weg mit Gott von uns normalerweise nicht zu überblicken ist, sondern dass er sich so Schritt für Schritt erhält. Ich verwende dazu gerne ein Gleichnis, wenn man in dunkler Nacht mit einer Taschenlampe bewaffnet durch einen Wald gehen soll, dann ist ja erstmal so, dass der Strahl der Taschenlampe nur ein paar Meter weit reicht. Und man kann sich jetzt davon abschrecken lassen und sagen, ja, wie soll ich mit dieser Funzel da jetzt einen weiten Weg durch den dunklen Wald gehen? Das werde ich ja nie mich zurechtfinden. Aber wenn ich den Mut habe, diese paar Schritte zu gehen, die ich überblicken kann, dann merke ich, jetzt reicht der Lichtkegel wieder ein paar Meter weiter. Ich kann immer das nächste Stück des Weges sehen. Schritt für Schritt kann ich mich vorantasten. Und so komme ich am Ende doch ans Ziel. Und so ist es auch mit dem Leben nach dem Willen Gottes. Man sieht oft nur den nächsten Schritt. Diesen nächsten Schritt zeigt Gott uns oft sehr deutlich. Aber das Weitere überblicke ich nicht. Deswegen kann es ein großes Wagnis sein. Wenn ich es aber deutlich genug spüre, lohnt es, dieses Wagnis einzugehen. Und dann werde ich hineingeführt in eine Art göttliches Abenteuer. Das Leben mit Gott hat wirklich viele Überraschungen bereit und kann einem in ein wahres Abenteuer hineinführen. Vielleicht ist das an dem Beispiel, das ich vorhin gebracht habe, schon ein bisschen deutlich geworden. Ich möchte noch ein zweites Beispiel erzählen, was auch mit meiner eigenen Lebensgeschichte zu tun hat, wo ich auch gemerkt habe, wenn Gott etwas will, dann setzt er es auch durch, gegen alle Widerstände und wider alle Wahrscheinlichkeit. Es ist wirklich manchmal ein Abenteuer. Und zwar, das ist die Geschichte, wie ich zum allerersten Mal einen solchen Glaubenskurs gehalten habe. Das liegt mehr als 12 Jahre zurück. Ich war damals schon einmal zum Studieren in München, und zwar für die Doktorarbeit, die war fast abgeschlossen. In dieser Zeit habe ich verschiedene Glaubenskurse mitgemacht, andere Kurse, die andere gehalten haben, und hatte so den Plan, selber einmal einen Glaubenskurs zu konzipieren, hatte auch die Zusage von einem Mitbruder, dass wir es in seiner Pfarrei halten können. Aber ich war etwas unschlüssig, ist das jetzt der richtige Moment, denn meine Doktorarbeit stand vor dem Abschluss, es war noch viel zu arbeiten, es war dann auch noch eine Prüfung vorzubereiten und ich hatte auch etwas Angst, dass mich das überfordern würde. Also habe ich das, wie schon oft, mit meinen Mitbrüdern besprochen und nachdem wir lange hin und her überlegt haben, kamen wir zu dem Ergebnis, es ist wohl besser, wenn ich einfach in Freiburg darum bitte, dass ich noch ein bisschen zeitlichen Spielraum bekomme für die Veröffentlichung meiner Doktorarbeit, die dann abgeschlossen war. Es muss ja immer auch veröffentlicht werden, aber auch um dieses Experiment mit dem Glaubenskurs zu machen. Ja gut, es ging ja dann auch darum, was mache ich danach, nach Abschluss der Doktorarbeit. Ich habe ein Gespräch mit dem damaligen Generalvikar gehabt und habe gemerkt, dass er dem nicht sehr zugeneigt war. Ich bekam sehr schnell einen klaren Auftrag, als Studentenpfarrer in Freiburg anzufangen. Und das, obwohl wir in diesem Gespräch mit den Mitbrüdern genau dieses Gefühl der Einmütigkeit am Ende hatten. So zu diesem Punkt kam, ja, wir wollen die Entscheidung von Freiburg abwarten. Wenn ich noch Zeit bekomme, dann nehmen wir das als Zeichen, dass ich den Kurs halten soll. Wenn nicht, dann eben nicht. Also war dieses Gefühl der inneren Klarheit da. Nun war ich jetzt erst einmal enttäuscht, dass da anscheinend nichts draus werden sollte. Aber dann ist etwas ganz Merkwürdiges passiert. Wenn man es im Nachhinein anguckt, hat es überhaupt nichts Wunderhaftes an sich, aber ich habe es wirklich wie ein Wunder empfunden. Mein Professor nämlich hat infolge Arbeitsüberlastung das Gutachten für meine Doktorarbeit nicht rechtzeitig fertiggebracht. Das hieß, dass der Termin für meine Prüfungen erst zu Beginn des nächsten Semesters sein konnte, also 3 Monate später. Ich musste also noch ein paar Monate in München bleiben und es war genau die Zeit, die ich brauchte, um einen Glaubenskurs zu halten. Als das passiert war, Es war wieder alle Wahrscheinlichkeit eigentlich so. Als das passierte, habe ich mir gesagt, also wenn das kein Zeichen Gottes ist, dann gibt's keine. Also das ist jetzt, muss ich es anpacken. Also wenn man so Zeichen Gottes mal spürt, dann muss man halt auch zupacken. Und ich habe zugepackt, obwohl es mich fast umgebracht hat, denn ich musste ja meine Prüfungen vorbereiten, ich musste den Kurs entwerfen und halten und musste auch schon ab und zu mal nach Freiburg fahren, denn da mein Vorgänger, der Studentenseelsorger, der war schon weg, war niemand da, ich musste wenigstens die ein paar Dinge schon einmal ins Laufen bringen. Zum Glück gab es da selbstständige Mitarbeiter. Aber wenn ich das im Nachhinein angucke, mir ist bis heute schleierhaft, wie ich das damals geschafft habe. Also heute würde ich das schon gar nicht mehr schaffen, schon rein physisch gesehen. Aber damals ging das. Und dann ist innerhalb einer Woche alles passiert. Ich habe am Montag meine Prüfungen abgelegt. Ich war noch nie so schlecht vorbereitet für eine Prüfung und noch nie ist eine Prüfung so gut gegangen. Am Mittwoch habe ich den Glaubenskurs abgeschlossen mit vielen guten Früchten. Und dann bin ich nach Freiburg gefahren und habe meinen Dienst als Studentenpfarrer angetreten. Es war also genau auf den Tag ausgerechnet ging das. Das ist so ein Stück von diesem göttlichen Abenteuer. Gott lenkt die Dinge zum Guten, so wie er sie will. Darauf kann ich mich eigentlich verlassen. Und wenn es um viele Kurven geht, Gott lenkt die Dinge am Ende zum Guten. Wenn ich sensibel genug bin, seinen Ruf zu hören und dann auch zupacke im richtigen Moment und alle Reserven dann auch fallen lassen, alle Ängste dann auch fahren lassen. Ich denke dann auch, dass so dieses Leben nach dem Willen Gottes der Weg ist zur Heiligung des Alltags. Unser Alltag ist ja oft furchtbar banal. Und es kann im Beruf sein, dass man sich fragt, ist das denn wirklich der Sinn meines Lebens, immer die gleichen Schrauben festzuziehen oder immer die gleichen Akten zu bearbeiten? Oder auch im Haushalt, dass man sich fragt, also ist das das ganze Leben, die Hausarbeiten und was zu Hause mit den Kindern zu tun ist? Viele erträumen sich was anderes, träumen sich weg aus ihrer Lebenssituation. Nun, eine gewisse geistliche Unruhe kann ein Zeichen sein, dass Gott etwas anderes von einem will. Aber eine bloße Unzufriedenheit ist das noch nicht. Das ist noch kein Zeichen, dass Gott etwas anderes will. Das kann eher eine Versuchung sein. Im Grunde kann ich es auch so sehen, dass Gott mich dahingestellt hat und da liegt jetzt meine Aufgabe. Und da liegt auch meine Sendung. Und es kommt vor allem darauf an, dass ich da den Willen Gottes erfülle, dass ich alles, was meine Aufgabe ist, auch meine ganz normalen, banalen Pflichten, als Willen Gottes bewusst ausführe. Und dadurch wird es geheiligt. Und dadurch wird es bedeutsam in den Augen Gottes. Nicht unbedingt in den Augen der Menschen, aber in den Augen Gottes. Und ich selber finde auch einen Einklang in meinem Leben und dem, was das Leben mir täglich bringt. Von Gott her gesehen ist es wichtig. Es ist mein Mosaikstein zu seinen Plänen. Dieser Mosaikstein mag klein sein, aber in einem großen Mosaik ist jeder Stein wichtig. Der bekannte Kardinal Newman, der auch ein großer Meister des geistlichen Lebens war, hat es auf diese Formel gebracht. Du bist an deinem Platz genauso wichtig wie der Erzengel Gabriel an dem seinigen. Ich kann nicht den Erzengel Gabriel ersetzen, aber an meinem Platz bin ich ebenso wichtig wie er an dem seinigen. Von Gott her gesehen ist das bedeutsam. Und das Urbild für diese Art zu leben ist niemand anderes als Maria, die Mutter Jesu. Ihr Leben war ja im äußerlichen Sinne auch schlicht und unauffällig. Aber sie hat es bewusst als Willen Gottes gelebt. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Diese Antwort, die sie dem Engel gibt, das ist der Schlüssel zum Verständnis ihres Lebens und ihrer Lebenseinstellung. Den Willen Gottes in allem zu erfüllen, auch in den einfachsten Dingen, das war das Programm ihres Lebens. Und das hat ihr Leben groß gemacht in den Augen Gottes. Die Geschichtsbücher nehmen von ihr keine Notiz. Jesus steht vielleicht drin, aber Maria nicht. Aber in den Augen Gottes ist sie darin groß geworden, ist sie die Königin der Heiligen geworden, weil sie nichts anderes gewollt hat, als Gottes Willen zu erfüllen. Und darin kann sie auch für uns Urbild und Vorbild sein. Das ist es, was unser Leben heiligt und unseren Alltag heiligt. Deswegen denke ich auch, einfach in allen Dingen den Willen Gottes zu erfüllen, es bewusst zu tun, das ist der einfachste Weg zur Heiligkeit. Ich wage es zu sagen, dass dies ein Weg zur Heiligkeit ist. In kleinen und alltäglichen Dingen, aber in Einheit, in Verbundenheit mit Gott. Eine Alltagsheiligkeit.
Sie hören Radio Horeb und jetzt geht es weiter mit dem Beauftragten für Neuevangelisierung und Glaubenskurse in der Erzdiözese Freiburg, Pfarrer Dr. Wilhelm Schäffer, und mit seinem Vortrag unter dem Titel Gottes Ruf folgen, der Weg zur christlichen Selbstfindung.
Ein paar Dinge sind vielleicht noch klarzustellen. Wer sich von Gott rufen lässt, wird oft einmal an die Grenzen seiner Kraft geführt. Das erlebe ich selber auch immer wieder mal. Und so kommt auch bei mir oft die Angst vor Überforderung heraus. Nun, es gibt Situationen, wo ich mir sagen musste, da werde jetzt ich gebraucht und niemand anderes kann das tun. Und es ist wichtig, es ist auch nicht aufschiebbar, ich darf jetzt nicht auf mich achten. Ich muss mich auch mal über die Grenzen meiner Kräfte hinaus fordern lassen. Ich habe dann immer die Erfahrung gemacht, dass mir die Kraft dafür auch zugeflossen ist. Aber das kann natürlich nicht Dauerzustand sein. Nicht immer ist das Schwierigere der Wille Gottes, nicht automatisch. Es gab Philosophien, zum Beispiel die von dem Philosophen Immanuel Kant, der hat so als Maßstab der Moral aufgestellt, das Schwierigere und Anspruchsvollere ist immer das moralisch Wertvollere. Dann haben Spötter gedichtet, gerne dien ich den Freunden, doch tue ich es leider mit Freude. Und so betrübt es mich sehr, dass ich nicht tugendhaft bin, eben weil ich es aus Freude tue. Und damit ist das ein bisschen auch ad absurdum geführt worden. Nein, der Wille Gottes ist nicht etwas, was uns dauernd überfordern will. Gott gönnt uns auch Erholung. Es ist sogar direkt Wille Gottes, dass ich auch für meine Gesundheit sorge und mich erhole und auch Freude am Leben habe. Unser alter Spiritual im Priesterseminar tat mal das geflügelte Wort, dass die guten Dinge der Welt nicht nur für die Bösewichter da seien. Und das sagte ein wirklich weiser Mann, der sicher in seinem Leben immer redlich versucht hat, den Willen Gottes zu erfüllen. Er wusste, dass auch die Freude am Leben eine Frucht des Lebens mit Gott ist und sicher der Wille Gottes, dass wir das finden. Deswegen ist es auch nicht unbedingt sinnvoll, sich an fremden Maßstäben zu messen, an idealen Maßstäben. Man stellt oft die Heiligen so als Vorbilder hin, was sicher seine Berechtigung hat, aber es sind nicht Vorbilder, die ich einfach imitieren darf. Das kann sogar gefährlich sein, dass ich dann gar nicht das verwirkliche, was in mir steckt, sondern etwas Fremdes, was ich vielleicht für sehr toll halte, aber es entspricht mir nicht. Eine jüdische Weisheit hat das so ausgedrückt, der Rabbi Susia sagt, am jüngsten Tag wird Gott mich nicht fragen, warum bist du nicht Moses gewesen, sondern er wird mich fragen, warum bist du nicht Susia gewesen? Also warum bist du nicht du selbst gewesen, soll das heißen. Und da kann jetzt jeder seinen eigenen Namen einsetzen. Warum bist du nicht du selbst gewesen? Das ist Gottes Ziel mit uns, dass wir selbst werden und das verwirklichen, was er in uns hineingelegt hat. Also herausfinden, was Gottes Plan für mich persönlich ist. Und dieser Plan ist etwas Lebendiges. Das ist keine Unterwerfung in eine Schicksalsverfügung, die ein übermächtiger Gott da über mich verhängt. Ich vergleiche das gerne mal mit einer Art Spiel, einem Spiel ohne Grenzen, wo Gott mir einen Ball zuspielt. Das sind so die Chancen und Herausforderungen in meinem Leben. Und jetzt ist es meine Sache, diesen Ball anzunehmen und zurückzuspielen und das Spiel weiterzuführen. Das ist auch etwas sehr Kreatives. Da bin ich mit allen meinen Kräften gefordert. Da entfaltet sich eben das Beste in mir. Und es nimmt mir auch keineswegs die Verantwortung für mein Leben ab. Gott sagt mir nicht in jedem Detail, was ich zu tun habe. Ich muss schon auch selber Verantwortung tragen. Aber sein Ruf gibt mir eine Richtung, einen roten Faden hinein. Deswegen scheint es mir auch schon ein Missverständnis des Willens Gottes zu sein, wenn man oftmals sagt, in den Willen Gottes muss ich mich ergeben. Schicksalsergebenheit ist eigentlich keine ursprünglich christliche Haltung. Vielleicht ist es eine Haltung der Muslime, sagt man immer, das sagen Kismet, Schicksal, Verfügung Gottes, muss man sich hinein ergeben. Aber ich bin nicht einmal sicher, ob die Muslime selber das so streng sehen. Auf jeden Fall eine christliche Haltung ist es nicht. Unser Gott ist lebendig und er ist Liebe und so ist sein Plan für mich auch nicht etwas, was mich erdrückt und was mich nur unfrei macht. Nun sagt man das ja gerade dann, wenn Leidenssituationen kommen oder ein Schicksalsschlag einen trifft. Da sagen Menschen oft, da muss ich mich jetzt in den Willen Gottes ergeben. Und vielleicht hat es in dieser Situation auch eine gewisse Berechtigung. Denn wenn mir etwas in die Quere kommt, wenn ich eine Enttäuschung erlebe, einen Schicksalsschlag oder gar Krankheit, Leiden mich trifft, dann ist das natürliche Verhalten erst einmal, dass man sich dagegen wehrt. Aber ich kann diese Situation natürlich erst dann gestalten, wenn ich sie auch angenommen habe, wenn ich innerlich dazu Ja gesagt habe und mich nicht mehr dagegen auflehne. Solange ich dagegen rebelliere, kann ich die Situation nicht positiv gestalten. Allerdings durch diese Auflehnung muss man normalerweise erst einmal hindurch. Die Auseinandersetzung damit darf auch sein, das lehren uns viele Psalmen oder auch das Buch Hiob, wo ein jemand, der schweres Leid erfährt, sich mit Gott auseinandersetzt, und zwar lange auseinandersetzt, bis er endlich Klarheit und Frieden findet. Es darf auch sein, dass ich mich auch mit Gott auseinandersetze und warum frage, bis ich den Frieden finde. Solange ich mich mit Gott noch auseinandersetze, habe ich jedenfalls die Beziehung zu ihm nicht aufgekündigt. Nur wenn ich mich in mich verschließe und sage, jetzt will ich mit Gott nichts mehr zu tun haben, dann ist natürlich die Beziehung zerbrochen und dann ist jede Chance verbaut, jetzt vom Glauben her etwas positiv zu gestalten. Aber solange ich mit Gott mich noch auseinandersetze, ist die Beziehung jedenfalls noch da. Allerdings erst, wenn ich innerlich eine gewisse Klarheit gefunden habe und auch die Situation angenommen habe, kann ich sie gestalten. Und die christliche Antwort ist jetzt nicht so sehr eine Erklärung für das Leiden, dass man sagt, das hat mir jetzt Gott geschickt. Kann man vielleicht sagen, aber ich weiß auch nicht, ob das immer ganz zutreffend ist. Es geschieht viel zu viel Schreckliches in der Welt. Offen gesagt möchte ich das nicht alles Gott in die Schuhe schieben, dass das alles Wille Gottes sei. Ich fühle mich darin auch bestätigt im Vaterunser-Gebet, wo es ja heißt, wo Jesus uns zu beten lehrt, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Im Himmel geschieht Gottes Wille uneingeschränkt. Deswegen ist der Himmel der Himmel. Dort ist alles in Ordnung, wo Gottes Wille geschieht. Und wir müssen darum beten, dass das auch auf der Erde geschieht. Aber das setzt ja einfach voraus, dass sehr vieles, was geschieht, eben gerade nicht der Wille Gottes ist. Sonst müsste man nicht darum beten, dass er endlich geschehen soll. Wo der Wille Gottes geschieht, wird die Welt auch geheilt. Aber sie ist in vieler Hinsicht unheil. Vieles, was geschieht, kommt eher vom Bösen oder vom unerlösten Zustand der Welt her. Ich wage nicht zu sagen, das sei der Wille Gottes. Äußerstenfalls kann man sagen, dass er es zulässt. Es geht also nicht darum, eine Erklärung zu geben, sondern es geht eher darum, einen Weg zu finden. Und dieser Weg, da möchte ich jetzt an etwas erinnern, was ich schon einmal angedeutet habe, geht wieder über eine personale Beziehung, nämlich über den Blick auf Jesus Christus, auf den leidenden und gekreuzigten Jesus. Denn Gott selber hat sich ja in unser Menschenleiden hineingestürzt. Das ist gar nicht so, dass er nur einfach da über uns verfügt, sondern er stürzt sich selber mitten hinein, er leidet mit, er kennt alles und leidet alles mit, was Menschen leiden können. Und so darf ich im Leiden auf das Kreuz schauen. Oder genauer gesagt, nicht auf eine Sache, das Kreuz, auf Jesus, den leidenden, gekreuzigten Jesus. Das ist eines der tiefsten Geheimnisse unseres Glaubens. Wenn ein Mensch zu diesem Glauben, zu diesem Vertrauen durchstoßen kann, jetzt im Leiden begegne ich Jesus und bin mit ihm vereint. Ich vereine mein Leiden mit seinem Kreuz. Dann spürt er, dass er nicht nur selber das Kreuz tragen muss, sondern dass das Kreuz auch ihn trägt, dass Jesus ihn begleitet, dass aus dem scheinbar sinnlosen Leiden das Positives werden kann. Eine tiefere Beziehung zu Jesus zum Beispiel, nichts verbindet mehr als Leidensgemeinschaft. Und ich werde mitgetragen. Es kann sogar einen geheimnisvollen Wert und eine geheimnisvolle Fruchtbarkeit bekommen. Im Glauben getragenes Leiden gibt Menschen oft eine große Ausstrahlung, die auch andere wieder, ja oft sogar zur Bekehrung hinführt. Und diese Tatsache, dass daraus eine solche Ausstrahlung werden kann, die zeigt vielleicht am deutlichsten, dass da wirklich etwas drinsteckt, eine geheimnisvolle Kraft in dem im Glauben angenommenen und in der Liebe zu Jesus getragenen Leiden. Da bleiben Rätsel. Und wir erstaunen das oft nicht. Manchmal im Nachhinein erkennt man dann einen Sinn. Im Grunde kann es ein Mensch nur bezeugen, wenn er zu diesem Vertrauen durchgestoßen ist. Man kann das niemandem andemonstrieren. Und es hilft einem Leidenden oft auch wenig, wenn ich ihm sage, jetzt vertraue doch auf den gekreuzigten Jesus. Er muss auch empfänglich sein für diese Botschaft. Manchmal muss man Menschen erst lange begleiten, ihnen auch zuhören in ihrer Auflehnung, in ihrem Hadern mit Gott vielleicht, bis sie überhaupt empfänglich sind für diese Botschaft. Aber wenn es jemand dann bezeugen kann, ich habe so mein Schicksal meistern können, dann ist das eine der stärksten Kräfte im menschlichen Leben. Und ich denke auch, wenn Gott sich so in das Menschenleben hineingestürzt hat, dass er auch das Negative und scheinbar Sinnlose auf sich genommen hat, dann darf ich an einen Sinn auch des Leidens glauben, kann mit den ungelösten Rätseln leben, die es immer noch gibt und die mir oft sehr viel Kopfzerbrechen verursachen, die man nicht einfach irgendwo aufrechnen kann. Aber im Vertrauen auf den gekreuzigten Jesus, der gekreuzigt wurde, aber auferstanden ist, darf ich vertrauen, dass auch aus meinem und unserem Leiden Ostern, Auferstehung hervorgeht.
Sie hörten den Vortrag Gottes Ruf folgen. Der Weg zur christlichen Selbstfindung. Wir danken Pfarrer Dr. Wilhelm Schäffer, dem Beauftragten für Neuevangelisierung und Glaubenskurse in der Erzdiözese Freiburg, für die Bereitstellung des Vortrages. Und Ihnen allen sei herzlich fürs Zuhören gedankt und für Ihre treuen Spenden, ohne die wir keine einzige Sendung machen könnten. Wenn Sie möchten, können Sie diese Sendung sehr gerne ab Montag bei unserem CD-Dienst bestellen, und zwar unter der Rufnummer 08328 921 120. Die Bestellung ist für Sie kostenfrei, wobei wir uns natürlich über eine kleine Spende sehr freuen würden. Sie können diese Sendung auch als Podcast herunterladen, und zwar entweder auf horeb.org oder in der Radio Horeb App und natürlich auch im Skill von Alexa. Mein Name ist Leon Bichler und ich wünsche Ihnen jetzt noch viel Freude mit dem weiteren Programm von Radio Horeb und vorab einen gesegneten Sonntag. Behüt Sie Gott!
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.